Stern. Das autonome Politmagazin für außerparlamentarische, tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Schwarzer Stern. Mehr beleuchten, was andere allzu gern in Schatten stellen. Stay tuned on Channel KKK. Autonome Politmagazin.
Ja, wir haben den 24. August. Es ist wieder mal Zeit für einen schwarzen Stern. Heute geht die ganze Sendung eigentlich zum Thema Anarchie und Strafe. Wir haben hier einen Vortrag vorbereitet, den wir euch im Zusammenschnitt präsentieren. Ja, und wie immer, ihr kennt viel gute Musik, wie zum Beispiel den Kolja mit dem Albino zusammen mit dem Song One Fight. Das ist der schwarze Stern hier auf Kanal K.
One love, one struggle, one fight. One love, one struggle,
seid willkommen zurück im Netzwerk der traurigen Denker. Unsere Verfolgungsjagd mit dem Blaulicht der Henker. Raum dich voll Blender, die uns die Sicht erschweren. Immer noch sich die Suchenden nach Licht sich wehren. Sich queren den Weg, dieser Lärm bewegt. Wir alle können es erleben, wie neue Sterne entstehen. Wo ist die freie Welt, nach der wir uns sehen? Immer noch die gleichen Fragen, erklärt uns die Tränen.
Im Jahr 2009 an der anarchistischen Büchermesse in Winterthur hat dazu der deutsche Rudolf Mühland einen Vortrag gehalten. Das genaue Thema von seinem Vortrag war Anarchie und Strafe zur Zukunft des Knastsystems in der Anarchie. Daraus lassen wir heute jetzt eigentlich die ganze Sendung durch immer wieder ein Ausschnitt dazu an. Und wir fangen eigentlich damit an, ganz allgemein, was ist überhaupt Strafe?
Personen erziehen, die etwas falsch gemacht haben. Also das Ziel ist, dass die Person sich zukünftig der Norm gegenüber richtig verhält. Ja? Und dieses Erziehen, das kann immer durch dieses Einsperren passieren, das kann auch durch Psychologisieren passieren oder durch das zur Seite stellen eines Sozialarbeiters, der einem erklärt, dass man eben halt im Kaufhaus bezahlen muss, wenn man das mitnimmt und solche Geschichten. Manchmal reicht es aber auch und wird als Erziehungserfolg gewertet, wenn die Personen sich normgerecht verhalten, nicht weil sie irgendeine Einsicht gewonnen haben, sondern weil sie einfach Angst haben, wieder bestraft zu werden. Dann gibt es noch etwas anderes, was Strafe soll, was ich glaube, was definitiv so ist, nämlich Strafe soll den Status quo, also das, was ist, soll erhalten. Und dafür drohe ich Strafe an oder Strafe. Naja, der nächste Schritt bei den ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe, ist dann, was wird eigentlich bestraft, wer wird eigentlich bestraft? Und bei der Frage, wer wird eigentlich bestraft, darauf kam ich, als ich verschiedensten Berichte gelesen habe, darüber, wie zum Beispiel so Gefängniszusammenhänge aussehen. Also in den Vereinigten Staaten hat man einen relativ hohen Bevölkerungsanteil im Knast, nur als ein Beispiel, und da hat man halt viele Afroamerikaner und Latinoamerikaner, die im Knast sitzen, und verhältnismäßig mäßig wenige weiße Amerikaner, die im Gefängnis sitzen. Es gibt aber auch einen anderen Unterschied. In Gefängnissen sitzen wenig Leute, die sehr reich sind, aber viele Leute, die sehr arm sind. Das kam mir dann so auf als Frage, zum Werde bestraft. Dann ist natürlich auch mal die Frage, was wird überhaupt bestraft? Und da gibt es ja so eine Sache, wenn man sich so klassische anarchistische Literatur ansieht, so Kropotkin zum Beispiel, der schreibt irgendwann mal was, wenn wir das kapitalistische System und den Staat überwunden haben, dann gibt es überhaupt kein Verbrechen mehr, weil alles Verbrechen sind Eigentumsdelikte. So, das kann man sich ja ganz einfach machen. Und ich habe mir das jahrelang auch so einfach gemacht und ich habe dann irgendwann mal, nämlich als ich in der Vorbereitung zu diesem Vortrag war, immer Statistiken angeschaut. Und ich habe in der Vorbereitung für hier mal geguckt und habe mal in der Statistik für Zürich geguckt.
Jetzt dürfte mich allerdings nicht festlegen für diejenigen, die aus der Schweiz kommen. Ich weiß nicht, ob das der Kanton Zürich ist oder die Stadt Zürich. Das habe ich auf dem Papier nicht so schnell gefunden. Aber ich habe gefunden eine Auflistung nach Prozenten von verschiedenen Straftaten. Die habe ich einfach mal zusammengerechnet und 80% aller Straftaten hatten irgendetwas mit Eigentumsdelikten zu tun oder mit Delikten, die gegen die staatliche Ordnung gerichtet waren oder mit Drogendelikten zu tun hatten. Das waren schon über 80%. Und der ganze Rest, die anderen 20%, waren diverse Straftaten und der größte Block dieser anderen Straftaten war 9%. Das waren sogenannte sonstige oder übrige Sachbeschädigungen. Also es gab einen extra Absatz von Sachbeschädigungen, den ich in diese 80% vorher mit eingerechnet habe. Das waren nämlich Sachbeschädigungen beim Einbruch. Also wenn man in ein Haus einsteigt, das Türschloss aufknackt oder sonst was. Da ist ja auch andere Sachbeschädigungen, weiß ich nicht, angezündete Polizeiautos bei Demonstrationen oder sowas, keine Ahnung. Ja? Das waren aber nur 9%. Und dann habe ich mal geguckt, weil das in Diskussionen sehr häufig vorkommt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die keine Anarchisten oder Anarchistinnen sind. Und auch in Diskussionen mit Anarchisten und Anarchistinnen kommt das auch oft vor. Nämlich, was ist denn mit den Mördern und mit den Vergewaltigern? Und ich weiß nicht, ob das, ob damit wirklich immer alles Mörder und Vergewaltiger gemeint sind, weil das hier nicht so deutlich drin stand in der Statistik, aber ich glaube, die kann man darunter subsumieren. Da waren nämlich 3,8% waren Verbrechen gegen Leib und Leben und 1,4% waren Sexualdelikte. Und der ganze andere Rest, der noch dabei war, das waren irgendwelche anderen Geschichten, aber ich wollte einfach das nur mal so sagen, damit man so ein bisschen so Größenverhältnisse vielleicht hat. Also an der These, wenn man kein Eigentum mehr hat und alles für alle da ist, dass dann schon mal ganz viel von dem, was wir heutzutage als Verbrechen meinen, wegfällt, ist, glaube ich, dadurch deutlich.
Ja, ihr hört immer noch den Schwarzen Stern, heute zum Thema Anarchie und Strafe mit einem Vortrag von Rudolf Mühland. Ja, bevor es weitergeht zu dem Thema, lassen wir doch noch einen Track, und zwar vom Johnny Mauser mit dem Captain Curbs.
Übergossen, deine Schwester gesteinigt und enthauptet, weil sie leider an das Falsche glaubte. Du kannst es kaum ertragen, alles voll gut, Mann. Denkst dir, ich muss hier weg, sonst bist auch du dran. Denkst dir, ich muss mich beeilen, ich muss hier weg, Mann. Denkst dir, ich will einfach raus aus diesem Dreck, Mann. Guck aus dem Fenster, seh nur Leichen und Opfer. Weiß, wenn sie mich erwischen, trennen sie mir den Kopf ab. Du kannst nicht glauben, dass es so eine Scheiße gibt. Du willst hier endlich weg, doch, doch, du weißt nicht wie. Du hast nichts zu essen, du hast kein Geld und denkst dir, wenn ich's heute nicht schaffe, bring ich mich selbst um. Doch ein alter Kollege von mir. Willkommen in Europa, wo alle glücklich sind und jeder auf dich
Black Star auf Kanal K. Ja, es geht um Strafe und es geht weiter um Strafe. Und zwar geht es im nächsten Teil vom Vortrag zum Thema Anarchie und Strafe ein bisschen darum, wer überhaupt Strafe festlegt und wieso es man straft. Mehr darüber gehört ihr jetzt.
Dann ist natürlich die nächste Frage, wer legt diese ganzen Strafen überhaupt fest? Also für uns hier ist es jetzt ganz einfach. Wir legen ja in, sag ich mal, 99,9% der Fälle nicht fest, welche Strafen es für was gibt. Das können wir nämlich nur in unseren eigenen Reihen machen. Sonst macht es das Parlament, irgendwelche Politiker, irgendwelche Leute, mit denen wir zu tun haben, die wir nicht kennen, die bestimmen halt einfach. Und im schlimmsten Fall, das geht es in Deutschland tatsächlich, ne, wenn du zu oft schwarz gefahren bist und erwischt worden bist, dann ist das Erschleichen einer Dienstleistung oder sowas nennt sich das. Dafür kannst du ins Gefängnis kommen. wenn dir das 3-4 Mal passiert und die erwischen dich und die haben da Lust drauf, dich ins Gefängnis zu schicken, dann passiert das. Oder wenn du arm bist und in den Supermarkt Essen klaust, kannst du dafür auch ins Gefängnis. Aber das legen wir ja nicht fest, sondern das sind irgendwelche Politiker, die das machen. Und dann ist natürlich die Frage, warum überhaupt gestraft wird. Das kann man sagen, du hast doch gerade erzählt, was Strafe alles soll, das ist doch schon beantwortet. Aber ich finde, warum bestrafen wir überhaupt? Kann man jenseits dieser Sachen, was Strafe heutzutage eigentlich soll, sich trotzdem stellen? Nämlich im Sinn von, wofür brauchen wir das? Brauchen wir das überhaupt, Strafe? Und dann ist natürlich auch die nächste Frage, die immer auftaucht, nämlich nach der Effektivität von Strafe. Und wenn man sich das anguckt, so die Diskussionen, die um Strafen geführt werden, dann gibt es da eigentlich immer so zwei Richtungen. So im Groben, die eine sagt, ja, natürlich, Strafen sind effektiv, das beschützt uns vor den Verbrechen. Und die können Statistiken zeigen. Man kann sagen, wenn wir zum Beispiel einen Jugendlichen haben, der mit 16 Jahren irgendwo klaut oder sich prügelt, und wenn er schnell bestraft wird, also innerhalb von einem Monat oder 3 Monaten irgendeine Strafe bekommt und vor Gericht stehen muss, dann wird er wahrscheinlich in seinem späteren Leben nicht nochmal auffällig werden. Solche Statistiken gibt es, die belegen also, Strafen sind effektiv. Aber es gibt mindestens genauso viele Statistiken, die das genaue Gegenteil belegen. Nämlich, dass jemand, der schon mal bestraft worden ist für irgendetwas, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, noch ein zweites, noch ein drittes, noch ein viertes Mal bestraft zu werden. Für irgendein Vergehen. Wenn man sich die Strukturen von Gefängnissen anguckt, dann kommen, also ist das für mich persönlich zumindest sehr nachvollziehbar, dass die Leute oft nicht besser aus dem Gefängnis kommen, sondern wenn sie Glück haben, genauso gut, wie sie hineingegangen sind. Weil dieses Eingesperrtsein, vor allem dann auch Eingesperrtsein mit ganz vielen anderen Leuten, die ja vielleicht eben halt auch bestimmte Straftaten begangen haben, sich halt vielleicht auch gegenseitig erstmal noch stärken kann, ne? Also bestimmten Rollen, Verhaltensbildern. Und dann war für mich entscheidend als Frage noch, was muss eigentlich eine Person mitbringen, die jemand anderen bestraft? Also welche psychologischen oder sozialen, kulturellen, politischen oder vielleicht auch ökonomischen Bedingungen hat jemand, der bereit ist, jemand anderen zu bestrafen? Das ist manchmal ganz simpel, wenn du in einer konkreten Situation bist, ich weiß nicht, du trittst mir vor Schienbein, ja, dann kann es sein, dass ich dich direkt bestrafe, indem ich dir auch vor Schienbein trete und sage, so, hast du jetzt davon. Ja? Aber so läuft ja unser System nicht, ne? Sondern wir haben Richter und Staatsanwälte, wir haben Gefängnisse mit Schließern. In den Ländern, wo es die Todesstrafe gibt, haben wir auch Henker. Ich benutze jetzt überall die männliche Form. Es gibt da auch überall Frauen, die sind aber völlig unterrepräsentiert in all diesen Bereichen. Aber ich erwähne das trotzdem, dass es die Frauen da gibt, weil Frauen sind nicht die besseren Wesen, sind da halt nur einfach unterrepräsentiert. Ja? Aber welche Voraussetzungen bringen die mit? Dass ich mir jemand völlig Fremden, der mir nie irgendetwas getan hat, dass ich den einsperre. Ja? Und dann auch noch glaube, dass das was Gutes ist, was ich da mache. Oder wie gesagt, im Extremfall, dass ich den elektrischen Schalter kippe oder die Giftspritze an die Vene setze oder die Schlinge um den Hals. Oder in anderen Ländern wird noch mit Steinen gearbeitet, dass ich mich dazu stelle und Steine werfe. Ja? Was für Voraussetzungen muss so jemand eigentlich mitbringen? Jenseits von den Voraussetzungen, was macht das mit mir, wenn ich jemand anderen bestrafe? Gewöhne ich mich daran? Entwickle ich eine Abscheu dagegen oder sowas? Ich habe keine Ahnung, das ist eine Frage.
Ja, viele, viele Fragen vom Rudolf Mühland zum Thema Anarchie und Strafe. Bevor dass wir weitergehen, es geht auch noch ein bisschen zu mehr Richtung Anthropologie, diverse Beispiele, wie man mit Leuten umgehen kann, die halt gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Lassen wir noch ein Lied. Und zwar steht auf meiner Liste, das als nächstes kommt Toxoplasma mit dem Song Kaputte Welt.
Okay, genug der Poesie. Zurück zur Realität. Kaputte Welt. We'll be right back.
Kaputte Welt von Toxoplasma, da beim Schwarzen Stern, eurem Lieblingsmagazin, auf eurem Lieblingssender, mit eurem Lieblingsmoderator, selbstverständlich. Ja, so haben wir Spass gehabt. Zurück zum ernsthaften Thema vom heutigen Abend. Immer die Strafe und Knäste und Zeugs und Sachen. Es geht weiter mit der Einleitung zum Thema Anthropologie. Was ist das überhaupt? Um was geht es? Was gibt es da für Lösungsansätze? Ihr gehört den Rudolf Müllands. Aufgenommen ist das der Vortrag an der Büchermesse 2009 in Winterthur.
Weil die Frage ist ja tatsächlich, wie gehen wir mit dem, was an Verbrechen übrig bleibt, um? Beziehungsweise, wenn wir uns vorstellen, wir machen jetzt einfach mal, wir beamen uns jetzt mal die Anarchie, also so irgendwann so nach 100 Jahren bis 3, 4, 5.000 Jahren vielleicht. Wir haben also eine perfekt funktionierende anarchistische Gesellschaft irgendwie so. Und, aber es passiert trotzdem immer noch, dass irgendwelche Leute diese anarchistischen Grundnormen, die wir haben, nicht teilt. Irgendwelche Grenzen werden überschritten, irgendwelche Normen werden gebrochen. Und zwar müssen wir uns das jetzt so vorstellen, nicht im Sinne einer Weiterentwicklung unserer anarchistischen Gesellschaft, sondern wirklich im Sinne von einer Beschränkung von persönlicher und kollektiver Freiheit. Und wir müssen uns da irgendwie gegen zur Wehr setzen, dass das sowas passiert. Und da ist die Frage, ja, wie macht man das? Und wenn man in die Anthropologie guckt, also die Kunde von den Menschen, wie sie miteinander leben, da kann man ein paar sachdienliche Hinweise finden. Von dem, was jetzt gleich kommt, da gibt es ganz viele Sachen, die finde ich total abstrus. Ein paar kann ich mir persönlich überhaupt gar nicht vorstellen. Und manche finde ich auch einfach nur scheiße. Die will ich gar nicht, aber ich erwähne sie trotzdem, weil sie meiner Meinung nach durchaus bestimmte Sachen aussagen. Wichtig bei dieser anthropologischen Geschichte ist, dass die Anthropologie eine Wissenschaft ist, die aus Westeuropa kommt und die im 19. Jahrhundert entstanden ist, also Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Das heißt, es ist schon immer so ein Blick von meistens weißen Männern auf bestimmte Gesellschaften. Und diese Gesellschaften waren natürlich, das wird in der Anthropologie auch breit diskutiert, die sind ja nicht einfach nur beobachtet worden, sondern man bringt ja seine eigene Kultur mit, beobachtet das dadurch. Und dadurch, dass man da hinkommt und das beobachtet, wird man ja auch gesehen. Und das verändert schon was. Also das wird in der Anthropologie ganz viel thematisiert. Und trotzdem, meinen Anthropologen und Anthropologinnen kann man bestimmte Aussagen treffen, von denen sie sagen, im Sinne von Thesenhaftigkeit können wir damit arbeiten. Ja? Und ich fange mal an mit dem Inuit. Weiß jeder, was Inuit sind? Oder andersrum, weiß jemand nicht, was Inuit sind? Okay, das ist super. Bei denen gibt es so ein Ding, wenn es da Konflikte gibt, oder gab, muss man sagen, in den Inuit-Gemeinschaften, dann sind die auf eine besondere Art und Weise gelöst worden. Nämlich, die gesamte Gemeinschaft hat sich versammelt, man hat ein riesiges Iglu gebaut, wo alle reinpassten. Und die beiden, oft waren das Jungs, und die Anthropologen haben das eigentlich immer nur zwischen Männern beobachtet, das sage ich gleich dazu. Die beiden Männer mussten sich in die Mitte des Iglus gesellen und mussten sich gegenseitig Schimpfwörter in den Kopf werfen. Ja? Und derjenige, der die meisten, besten, schönsten, tollsten, fantasievollsten Schimpfwörter kannte oder sich ausgedacht hat, der hat gewonnen. Der hatte dann recht. Ja? Jetzt gibt es da zwei Sachen. Das eine ist, das war oft unentschieden, weil natürlich gab es Training da drin. Wenn das Bestandteil der Kultur ist, zu schimpfen, dann weiß man mehr als du Arsch. Ja, so. Und zum anderen, und das ist sehr erstaunlich, gab es trotzdem oft Entscheidungen. Ja? Und zwar haben das die Anthropologen darauf zurückgeführt, dass diejenige Person, die in so einer Auseinandersetzung vielleicht nicht zugeben wollte, dass sie da maßgeblich dran Schuld hatte, aber natürlich bewusst oder unbewusst das wusste, dass sie schuld war, dann schlechter fluchen konnte. Also durch so eine psychologische Hemmung. Und dann haben die oft verloren, aber auch nicht immer. Und dann ist natürlich so ein Unterschied, es gibt Leute, die sind rhetorisch besonders gut begabt, die können sowas gut überspielen. Und in den Fällen, wo es ein Unentschieden gab, gab es eine zweite Form des Wettkampfes, nämlich, dass sich öffentliche Boxen. Und wer dann bei dem Boxkampf gewonnen hatte, hatte halt recht. Und da ist natürlich das Ding, wenn jetzt jemand groß und stark ist und dann jemand kleines und schmächtiges antritt, irgendwie ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit von der körperlichen Überlegenheit, dass der große Starke gewinnt, natürlich relativ hoch. Aber auch da haben Anthropologen festgestellt, dass es dann immer wieder Situationen gab, in denen diese körperliche Überlegenheit nichts genutzt hat, wenn diese Person meinte, bewusst oder unbewusst, dass sie schuldig war, dann hat sie trotzdem verloren. Das hat natürlich auch viel mit den Stammesreligionen, mit der Naturreligion zu tun, mit den Schamanen und solchen Geschichten, Eingebundenheiten, Ahnenreihen und solche Geschichten. Aber ich fand das sehr erstaunlich.
Ja, das wäre jetzt eine Einleitung zum Thema Anthropologie gewesen, beziehungsweise was gibt es für Möglichkeiten, mit Konflikt oder Regelüberschreitungen umzugehen. Ja, inzwischen ist schon 9:30, sprich, wir sind in der Hälfte von der Sendung angekommen. Und dass wir nicht einschlafen, kommt jetzt ein bisschen Musik, die uns wieder ein bisschen wach macht. Etwas Elektronisches mal. Es kommt Egotronic featuring Saalschutz mit dem Song «Das Leben ist tödlich». Das ist der schwarze Stern. Egotronic und Zahlschutz da beim «Schwarzen Stern» im autonomen Politmagazin auf Kanal K. Ja, wir haben schon vorher erste Möglichkeiten gehört, wie man mit Regelverstößen in einer anarchistischen Gesellschaft könnte umgehen. Wir lassen folgen weitere Beispiele dazu.
Das nächste ist ein Beispiel, das kommt von einer ganz anderen Ecke der Welt, aus Papua-Neuguinea. Da gab es eine kleine Menschengemeinschaft, die auch sehr egalitär lebte eigentlich, aber bei denen tauchte etwas auf zwischendurch, alle paar Generationen mal, das nannte man das Big Man Phänomen. Das Phänomen kennen wir eigentlich alle von unseren Schulen, auf denen wir vielleicht waren, oder auch in den Freundeskreisen, vielleicht sogar in den politischen Gruppen, in denen wir aktiv sind. Irgendwann tun sich hauptsächlich junge Männer zusammen und bilden eine Innengruppe, ja, und meinen, dass sie deshalb irgendwelche Privilegien hätten, sei es, dass sie Recht haben. Ja. Bei diesen Stamm in Papua-Neuguinea spielte die Jagd eine wichtige Rolle, aber nicht an und für sich, sondern das Verschenken der Jagdbeute. Das brachte soziales Prestige. Und alle paar Generationen taucht das halt auf, dass eben die einer von den jungen Männern besonders begabt ist bei der Jagd, sich andere junge Männer darum scharen und dann teilen die aber die Beute nicht mehr oder sie teilen sie und fordern dann aber andere Privilegien. Ja? Und das Spiel, das wird von der Gemeinschaft eine Zeit lang akzeptiert. Die spielen das mit, aus welchen Gründen auch immer. Am Ende passiert aber eigentlich immer dasselbe. Und zwar lange bevor dieser junge Mann ein alter Mann geworden ist, der wird irgendwann gefunden im Busch mit einer Keule im Hinterkopf. Und keiner war's. Und niemand fragt nach, wer es vielleicht gewesen sein könnte. Und dann kehrt aber die Gemeinschaft zurück zu einer egalitären Lebensform und auch die Gruppe von jungen Männern drumherum benimmt sich wieder normal. Ja, also was in jedem Sinne Normalheit ist. Ich persönlich, wie gesagt, ich finde das eine von diesen Methoden, die ich eher ablehnen würde. Aber es zeigt eine Form von Umgang mit so einem Regelverstoß. Dann gibt es Gemeinschaften oder gab es Gemeinschaften von Menschen, die man sowohl in Nord- als auch Südamerika, aber auch in Afrika beobachtet hat, bei denen fehlen in der Sprache bestimmte Begriffe. Und das hat seinen Grund. Die kennen zum Beispiel den Begriff wie Mord nicht oder Totschlag nicht. Nicht, dass das in diesen Gesellschaften nicht vorkommt, aber das sind für die Naturkatastrophen. Also wenn, ich nehme das jetzt mal biblisch, ne, sowas wie Abel und Kain, wenn der eine den anderen erschlägt, dann muss derjenige, der jemand anderen erschlagen hat, nicht bestraft werden. Und er wird auch nicht bestraft. Man geht vollkommen normal mit dem um, als ob gar nichts gewesen wäre. Und zwar deshalb, weil sich diese Menschen gar nicht vorstellen können oder konnten, dass ein Mensch einen anderen Menschen absichtlich tötet. Das war jenseits von Forschung und Begrifflichkeit. Wie gesagt, die haben in ihren Sprachen oft nicht mal ein Wort dafür. Das war wie ein Vulkanausbruch, eine Überschwemmung, ein Feuer durch Blitz ausgelöst oder sonst was. Und dann gibt es noch was man auch in Afrika viel beobachtet hat, aber auch in vielen, vielen, vielen anderen Gegenden dieser Welt. Und was die Anthropologen darauf schließen ließ, dass es ein bestimmtes Verständnis von Strafe auch gibt. Also bei uns ist das ja ganz oft so, eine Straftat, die wird ja sehr individuell betrachtet. Ne? Also du hast einen Stein geschmissen, ja, und eine Fensterscheibe kaputt gemacht oder sowas. Dafür musst du ganz individuell die Strafe dann auch ertragen und sowas. Für viele menschliche Gemeinschaften ist das aber so, dass Regelverstöße gar nicht von einzelnen Menschen alleine ausgehen können, sondern dass sie immer Ausdruck eines sozialen Netzwerkes sind. Also wenn irgendjemand was falsch gemacht hat, dann wird auch gefragt bei den Freunden und bei den Blutsverwandten, warum habt ihr das zugelassen? Warum habt ihr nicht gemerkt, dass ihr jemanden bei euch in der Mitte habt, der zu sowas fähig ist? Ja, warum habt ihr da nicht aufgepasst? Warum habt ihr dem nicht gesagt, oder ihr, dass sie das gar nicht darf? Ja? Und dann gibt es ja auch das Ding, dass man sich dann auch ebenfalls dafür rächt, es entstehen Fehden und solche Geschichten. Manchmal geht das über Generationen und man hat schon längst vergessen, worum es ging. Ja? Trotzdem will man aber, dass der Schaden möglichst gering ist, also möglichst wenig Menschen verletzt werden, möglichst niemand stirbt dabei. Und man trifft sich immer wieder und verhandelt das. Und man behandelt eine Wiedergutmachung. Aber die ist nicht einseitig, sondern man setzt sich hin und sagt, okay, ihr habt vielleicht das und das und das gemacht, dafür kriegen wir 5 Hühner, ein Schwein und ein Schaf und vielleicht noch eine Kokosnuss. Und dann sagen die anderen, ja, aber ihr habt doch das und das gemacht und ihr habt gar nicht erst aufgepasst und solche Geschichten. Das ist aber dann auch wieder 3 Hühner und ein Schaf und eine Mango wert. Und am Ende, wenn alles gut geht, und das kann, wie gesagt, das kann sich über Generationen hinwegziehen. Das heißt nicht, dass immer so was sofort funktioniert. Das kann sich über Generationen hinwegziehen, aber am Ende steht eine Übereinkunft und die Leute tauschen Sachen zur Wiedergutmachung, und zwar zur gegenseitigen Wiedergutmachung aus. Und zuletzt möchte ich noch eine ganz aktuelle Sache damit reinbringen an dem Punkt, nämlich aus Chiapas in Mexiko, da gibt es eine Revolution, die schon ein bisschen was länger andauert, und da gibt es ein Problem, nämlich die Leute, die haben da so einen selbstgebrannten Schnaps, den trinken die sehr gerne, die besaufen sich, also meistens die Kerle, und die machen das, was Kerle oft machen, wenn sie besoffen sind und nach Hause kommen, die schlagen ihre Kinder und Frauen, und da haben die rebellierenden Frauen immer mal gesagt, das geht nicht, weil wir können ja hier nicht eine Revolution machen. Und dann kommen unsere Kerle nach Hause und verprügeln uns und unsere Kinder. Das ist ja Quatsch, das ist ja ein Widerspruch. Und haben gesagt, was wir brauchen, ist ein Alkoholverbot. Ja? Und es ist, je nach Gemeinschaft ist das ganz strikt, man darf überhaupt nicht trinken. Dann gibt es Gemeinschaften, da darf man das nur zu bestimmten Zeiten, Feiern zum Beispiel oder sonst was. Dann gibt es natürlich das Ding, dass niemand mehr so viel saufen soll, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Und es gibt dann aber verschiedene Arten und Weisen, damit umzugehen. Als ich das gehört habe, also ich kann das nicht wirklich glauben, außer dass ich glaube, dass mir die Person, die mir das erzählt hat, mir keinen Bären aufbindet. Aber es gibt Gemeinschaften, die haben einfach ein Loch gegraben, das ist nicht tief, das geht so vielleicht bis zur Brust ungefähr. Also da kann man jederzeit raus. Und die Männer, die sich falsch verhalten, denen wird das gesagt und die gehen in dieses Loch und bleiben da so lange drin, wie sie selber meinen, dass es gerechtfertigt ist, dass sie da wieder rauskommen. Das war ganz am Anfang, als sie das erste Mal ausprobiert haben, also anwenden mussten, hatten diese Männer ja noch nicht mal einen Erfahrungswert, wie lange man da vielleicht drin sein muss oder so. Aber es scheint zu funktionieren. In anderen Gemeinschaften haben die halt eine extra Hütte, die ist dann aus Holz und da gibt es eine Tür, die wird aber nicht verriegelt, sondern nur geschlossen. Und da gehen die Leute dann rein, ne, und bleiben da so lange drin, bis sie selber meinen, dass es gerechtfertigt ist, dass sie wieder raus können. Und das wird von allen akzeptiert. Und die Berichte, dass Prügeleien, Vergewaltigungen oder sowas stattfinden, die sind auch zurückgegangen. Also das hat einerseits natürlich ganz, ganz stark mit dem Alkoholverbot zu tun, aber ich denke auch mit der Art und Weise, wie die mit den Strafen, wenn die Leute darüber nachdenken, was sie überhaupt machen und welche Verantwortung sie da vielleicht haben. Das erste ist, das stand ja auch in dem Ankündigungstext, diese Forderung, Freilassung aller Gefangenen, die taucht in jeder Revolution auf und ist auch in jeder Revolution verwirklicht worden. Allerdings bezog sich das immer auf die sogenannten politischen oder ökonomischen Gefangenen. Ja? Nicht auf sogenannte Ehrverbrechen oder sonst was. Und da gebe ich jetzt mal ein Beispiel aus Deutschland, aus Wuppertal, und zwar aus dem Jahr 1920, wo das noch ein bisschen anders ausgesehen hat. 1920 gab es in Deutschland einen Putsch gegen die demokratische Regierung, also wir hatten damals zweimal Republik, dritten im Ersten Weltkrieg, und die Rechten haben geputscht, die SPD hat zum Generalstreik aufgerufen, der ist von vielen Arbeitern und Arbeiterinnen befolgt worden, und im Ruhrgebiet und im Bergischen Land haben sich die Arbeiter, und da nehme ich jetzt wieder die männliche Version, weil es gibt zwar auch Berichte darüber, dass Frauen daran teilgenommen haben, aber ich habe keinen einzigen Bericht gefunden darüber, dass Frauen auch bewaffnet gekämpft haben. Also muss ich sagen, die Arbeiter haben sich bewaffnet, aber ich gehe davon aus, dass auch Frauen dabei waren, die bewaffnet gekämpft haben, auch wenn es nicht tradiert ist. Also das solltet ihr durchaus mitdenken, aber es gibt da keine schriftlichen Belege. Also die Arbeiter haben sich bewaffnet und haben auch die Gefängnisse geöffnet. Da gab es, im Ruhrgebiet gab es eine Sache, die war ganz witzig, da haben die nämlich in einem Gefängnis aus Versehen alle Gefangenen freigelassen, was dann in der rechten Presse dazu führte, dass die gesagt haben, hier seht her, die Bolschewiken lassen alle frei und die Roten sorgen für Terror, Chaos und Anarchie, ne, und die ganzen Verbrecher laufen rum. Den Fehler hatten die, also Fehler in Anführungsstrichen jetzt, hatten die Arbeiter aber selbst erkannt und haben innerhalb von 24 Stunden alle normalen Verbrecher wieder eingefangen und ins Gefängnis gebracht. In einer anderen Stadt haben die Arbeiter gesagt, wir machen ja gerade Arbeiter- und Soldatenräte, dann sollen die Leute im Knast, also die, die wir nicht rausgelassen haben, nämlich die Arbeiter und Gewerkschafter und so, dann sollen aber die anderen, die noch im Knast sind, die sollen Gefangenenräte bilden. Und die sollen bestimmen, wie das laufen soll mit ihrer Gefangenschaft. Und das haben die auch gemacht. Und die haben dann beschlossen, wir wollen jeden Tag Freigang, wir wollen Gemeinschaftszellen haben, wir wollen Tabak haben, damit man einmal am Tag eine Zigarette rauchen können und solche Geschichten. Die haben nicht gefordert, wir wollen freigelassen werden, was ich auch sehr merkwürdig finde. Und dann, und das ist jetzt in Wuppertal, das fand ich ganz, ganz besonders erstaunlich, da gab es eine starke anarcho-syndikalistische Bewegung und einer von denen war Rechtsanwalt und der hat auf einer Vollversammlung von Arbeitern auf dem Stadtplatz in Wuppertal, wo 10, 12, 15.000 Arbeiter und Arbeiterinnen versammelt waren, hat er gesagt, pass mal auf, wir machen hier gerade Revolution, wir können die Knäste und das Gericht nicht so lassen, wie es ist. Wir müssen uns überlegen, wie wir das anders gestalten haben wollen. Es muss vorwärts gedacht werden. Wir wollen Sozialismus, Anarchie. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und er hat gesagt, das Erste, was wir machen, wenn ihr wollt, wir besetzen das Gerichtsgebäude, schmeißen alle Richter und Staatsanwälte raus, ja, und schließen das ganze Ding so lange, bis wir uns darüber einig geworden sind, ob und wenn dann wie so eine, ja, so eine Justiz, eine proletarische, revolutionäre, wie die aussehen kann. Das Experiment ist sehr schnell gescheitert, weil die Sozialdemokraten, die Kommunisten und noch ein paar andere revolutionäre Linke gesagt haben, das kann man nicht machen. Wir müssen erst die Macht im Staat erobern und dann kann man immer noch darüber nachdenken und überhaupt. Und diese ganze Revolution war ja eh nach 4 Wochen war die ja vorbei. Aber ich fand das sehr spannend. Was aber auch gezeigt hat, dass sie sich vorher auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, wie sowas sein kann.
Ja, das war jetzt ein längerer Teil vom Vortrag von Rudolf Mühland zum Thema Anarchie und Strafe, Zukunft, zur Zukunft des Knastsystems in der Anarchie. Ja, ein bisschen langer Text gewesen, aber so schaffen wir es noch, den ganzen Vortrag in die Sendung zu bringen, beziehungsweise der Vortrag ist eh leicht zusammengeschnitten. Der ganze Vortrag und noch viel mehr Vorträge zu diversesten Themen könnt ihr sonst abladen auf der Homepage audio.ararchia.ch. Ja, es geht dem Ende zu. Es gibt jetzt noch ein Lied, dann der letzte Teil vom Vortrag, dann noch eine Veranstaltungshinweise, dann noch ein bisschen Musik. Und nachher kommt am 10. Uhr eine brandneue, fantastisch gute Sendung da bei uns. Freut euch, bleibt dran. Jetzt kommt Rocksteady Orchestra beim Schwarzen Stern.
Die ganze Nacht schon krachen Scheiben, los steh auf, es riecht nach Gas. Geh draußen,
Gasgeruch von Rocksteady Orchestra. Ja, wir haben noch 12 Minuten Zeit, darum geben wir Gas. Wir lassen eigentlich jetzt noch den letzten Teil vom Vortrag. Es geht jetzt hier noch ein bisschen über Strafe. Ja, man sollte schöner schreiben, man weiss es nicht gang. Wir lassen einfach noch den Schluss vom Vortrag zum Thema Anarchie und Strafe.
Dazu gab es noch so Revolutionstribunale. Die waren ganz witzig, also es gab keine Todesstrafen, keine Gefängnisstrafen oder sowas, aber ich werde mal zwei, drei Sachen und auch Verbrechen, die begangen worden sind, mal kurz erwähnen. Einmal zum Beispiel ist eine Frau bestraft worden, die schlecht über die Rote Armee gesprochen hat. Ihre Strafe war, dass sie, also gesagt hat sie, dass die von der Roten Armee, die sind alle faul, ne? So als faule Arbeiter, die nichts machen wollen und so. Und da das Revolutionstribunal ihren Brief geschickt und hat gesagt, wir haben gehört, du hast die Rote Armee gelästert, das wären alles faule Leute und sowas. Sei morgen früh um 7 Uhr in der Suppenküche und dann machst du mal bitte hier Essen und hilfst da mal mit. Ja, und dann musst du dir am nächsten Tag in der proletarischen Küche mithelfen, Kartoffeln schälen und hat gesehen, wie faul diese Arbeiterinnen und Arbeiter waren. Ein anderer ist bestraft, das war ein Pfarrer, der hat in einem Krankenhaus, in einem Lazarett, wo Armee und Polizei, die auf Faschistenseite waren, verpflegt wurden, aber auch Arbeiter verpflegt wurden, die bei der Roten Armee waren. Und der Pfarrer ist halt immer hingegangen und hat zu den Leuten von der Armee und von der Polizei gesagt, ja, das hast du gut gemacht und Gott ist mit dir und so, du wirst ins Himmelreich kommen, wenn du gleich stirbst. Und hat zu den Rotarmisten immer gesagt, ja, du kommst in die Hölle. Und so, und das haben die immer mitgekriegt und haben den auch eben bestraft, der musste öffentlich auf dem Platz Autos waschen. So, das war so das, was die sich ausgedacht hatten. Was ich, wie gesagt, das war nur so ein Ansatz von Ideen. Naja gut, jetzt muss man sich natürlich mal ganz konkret darüber fragen, wie gehen wir heute schon mit sowas um und wie wollen wir das vielleicht für die Zukunft haben. Heute in unserer eigenen Bewegung werden wir selten mit so bestimmten Delikten irgendwie konfrontiert. Also ich glaube, das Häufigste, was so in der eigenen Bewegung passiert, in so linken Räumen, vielleicht ein Diebstahl, also, ne, dann nimmt mal jemand einen Zehner mit oder sowas. Das wird aber meistens gar nicht thematisiert, glaube ich, in so einer linken Szene dann. Was es gibt, sind sexistische, homophobe oder xenophobe, also ausländerfeindliche Sprüche. Was es auch gibt, was dann immer sehr hohe Wellen schlägt, sind Übergriffe in Form von sexualisierter Gewalt, also Vergewaltigungen und solche Geschichten. Und die passieren auch alle in unseren sogenannten Freiräumen, also in unseren autonomen Zentren und sowas. Also, das ist, glaube ich, vielleicht schon mal so ein erster Schritt, den man haben kann, ist zu sagen, den Freiraum, den wir haben, der ist gar nicht frei. Ne? Sondern das gibt es da alles. Es gibt den Sexismus, es gibt den Rassismus, es gibt den Antisemitismus, es gibt die Homophobie, das gibt es da alles. Ne? Das Einzige, was wir erwarten können, ist oder was wir hoffen können, ist vielleicht, dass die Leute, die in diese Freiräume gehen, sich vielleicht selber die Mühe geben, das zu bemerken, selber nicht zu reproduzieren oder wenn sowas vorkommt, jemanden direkt anzustoßen und zu sagen, hör mal, denk da mal drüber nach oder so. Weil diese Räume sind nicht frei. Und das habe ich selbst, wie gesagt, ein paar Mal bemerkt, wenn ich mal einen rosa Pullover anhatte, gab es fast immer irgendeinen blöden Spruch im Sinne von, bist du schwul, bist du nicht schwul und irgendwie ist das doch pervers mit dem Schwulen. So. Und da hat das gar keine Rolle gespielt, ob ich mich zu meiner Sexualität geäußert habe, ob ich schwul bin oder nicht oder sonst was. Und es kam halt einfach. Also die Frage ist, wie geht man damit um? Was soll man machen? Wie soll überhaupt bestraft werden? Ja? Wenn bestraft, welche Form von Strafe soll angewandt werden? Durch wen soll bestraft werden? Also es gibt ja eine so eine These, ist, dass man sich so, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, so opferzentriert. Ne? Das Opfer sagt dann auch nicht nur, dass es Opfer ist, definiert das selbst, sondern sagt auch, wie die Person bestraft werden soll, die es zum Opfer gemacht hat. Ist das richtig? Ist das falsch? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen und vielleicht auch immer wieder neu stellen müssen. Also was mich angeht, ich habe da gar keine klare Antwort drauf. Es gibt Situationen, wo ich sage, ganz klar, es gibt Situationen, ja, nee, das ist vielleicht nicht so gut, wenn die Person, die was erleiden musste, darüber bestimmt, was mit dieser Person passieren soll. Aber ich weiß dann auch nicht, wer das sonst machen soll. Frage ist, für wie lange wird bestraft? Und, wo wird bestraft, wie wird bestraft, halt, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? Ne? Ganz oft erlebe ich das, dass die einzige Möglichkeit darin gesehen wird, eine Person komplett auszusperren. Ne? Und das ist übrigens auch was, was in der Anthropologie beobachtet wird, in vielen, vielen menschlichen Gesellschaften. Der Ausschluss ist tatsächlich eine jahrtausendealte Tradition, von Möglichkeit, mit normbrechenden Verhalten umzugehen. Ja? Und dann das Letzte, und das ist so eine Frage, die habe ich irgendwann mal formuliert, als es dann nach diesem Vortrag, weil ich bin nämlich jetzt am Ende, in der Diskussion mal entstanden ist, wo jemand mich ganz penetrant gefragt hat, was ich meine, wie jemand bestraft werden soll. Und ich habe halt immer gesagt, ich weiß das nicht. Und ich fand das auch doof, dass ich immer nur sagen konnte, ich weiß das nicht. Und der hat aber auch nicht aufgehört nachzubohren. Und dann ist mir irgendwann ein rhetorischer Trick eingefallen, den ich aber ganz gut fand. Nämlich, ich habe die Frage einfach zurückgegeben. Ja? Also, wie willst du, ja, dass man dich bestraft, wenn du eine Norm brichst? Ja? Also, was würdest du wünschen, wie die Leute mit dir umgehen? Mit der Frage möchte ich schließen und mich für die Aufmerksamkeit an dem Punkt erstmal bedanken.